Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen. Die Europäische Union geht durch eine turbulente Zeit und dieser Tag hat das ganz besonders deutlich widergespiegelt. Das Brexit-Drama in London hat sich heute ein Stück weiter zugespitzt. Premierministerin Theresa May bittet die EU jetzt darum, den EU-Austritt Großbritanniens um 3 Monate zu verschieben. Aber die andere Seite könnte Bedingungen stellen. Und die europäischen Konservativen in der EVP-Fraktion des EU-Parlaments haben die Mitgliedschaft der ungarischen Fidesz-Partei von Viktor Orban auf Eis gelegt. Darüber sprechen wir auch gleich mit dem Politikwissenschaftler und CSU-Mitglied Heinrich Oberreuter. Der ehemalige Präsident der bosnischen Serben, Radovan Karadzic, muss wegen Kriegsverbrechen lebenslang in Haft. Und zum Schluss der Sendung schauen wir nach Leipzig. Dort wurde am Abend die Buchmesse eröffnet. Was soll sich in 3 Monaten verändern an dieser verfahrenen Situation beim Brexit? Diese Frage treibt im Moment die europäischen Staats- und Regierungschefs um. Morgen treffen sie sich zum Gipfel in Brüssel und sie müssen dann entscheiden, wie sie umgehen wollen mit einer Anfrage von Theresa May. Die britische Premierministerin hat darum gebeten, den Brexit um 3 Monate zu verschieben. EU-Ratspräsident Donald Tusk schlägt den Staats- und Regierungschefs vor, London eine kurze Verschiebung zuzugestehen. Stehen, allerdings unter der Bedingung, dass das Parlament in Großbritannien nächste Woche doch noch dem Brexit-Abkommen zwischen der britischen Regierung und der EU zustimmt. Maximaler Druck also auf die britische Premierministerin. Theresa May hat vor wenigen Minuten eine Erklärung abgegeben. Christine Heuer in London, was hat sie denn gesagt?
Sie hat den Briten den Brexit versprochen, und zwar einen raschen Brexit bis zum 30. Juni. Bei diesem Datum bleibt sie. Sie hat das Parlament für die Verzögerungen verantwortlich gemacht, die Abgeordneten regelrecht attackiert für das ewige Hin und Her. Die wüssten nicht, was sie wollten, sondern nur, was sie nicht wollten. Sie hat gesagt, dass sie genauso wie die Bürger die Nase voll hat von den ewigen Brexit-Debatten ohne Ergebnis. Sie hat ein zweites Referendum ausgeschlossen und sie hat klargemacht, was sie anbietet. Sie will ihren Deal voraussichtlich am Montag kommender Woche noch einmal zur Abstimmung stellen.
Und welche Chancen hat denn dieses Abkommen, tatsächlich doch noch durchs Parlament zu kommen?
Zunächst einmal ist es ja gar nicht so selbstverständlich, dass Speaker John Bercow Mays Antrag überhaupt noch einmal zulässt. Aber wenn May diese Klippe umschifft, das könnte sein, dann wird sie aller Voraussicht nach keine Mehrheit für ihren Deal bekommen. Die Brexiteers lehnen ihn nach wie vor ab. Sie haben heute nochmal gesagt, dass sie unter keinen Umständen zustimmen werden. Und nach ihren Attacken auf das Parlament heute Abend hat sie auch noch das gesamte Unterhaus gegen sich aufgebracht, inklusive kompromissbereiter Remainer. Die Abgeordneten fühlen sich durch die Bank schlecht behandelt. Und das ist wirklich keine gute Ausgangslage für Mays Vertrag nächste Woche.
Jetzt wurde ja heute schon so ein bisschen spekuliert, ob denn eine Rücktritt von May bzw. Neuwahlen möglich sind, falls dieses Abkommen erneut scheitert.
Ja, es ist richtig. Darüber ist spekuliert worden vor ihrer Rede heute Abend. Aber ehrlich gesagt spricht wenig dafür, dass es zu Neuwahlen oder zu einem Rücktritt kommt. Neuwahlen hat sie, wie man hört, gegenüber den Brexiteers bei den Tories intern bereits ausgeschlossen. Einen Rücktritt hat sie heute Abend mit keiner Silbe angedeutet, obwohl sie am Nachmittag eben Andeutungen gemacht hatte, die in diese Richtung verstanden werden konnten. Wenn Theresa May scheitert, wovon man im Moment ausgehen muss, dann ist ein anderes Szenario jetzt wieder wahrscheinlicher geworden, der No-Deal, den sich die Hardliner bei den Tories so sehr wünschen. Es kann sein, manche interpretieren das heute Abend, so kurz nach der Rede bereits so, dass wir gerade miterlebt haben, wie Theresa May umfällt in Richtung No-Deal-Brexit. Der ist jedenfalls wahrscheinlicher geworden, sei es am 29. März, Ende Mai oder vielleicht dann eben am 30. Juni.
Dankeschön für diese Informationen und Einschätzungen aus London, Christine Heuer. Es ist ein Dauerstreit mit der ungarischen Fidesz-Partei innerhalb der Europäischen Volkspartei, kurz der EVP. In der gemeinsamen Fraktion im Europaparlament sitzen Europas Konservative mit 11 Abgeordneten der umstrittenen Partei von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zusammen. Dem wirft die EU seit Jahren vor, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in seinem Land Stück für Stück auszuhöhlen. Auch seine EU-feindlichen Positionen, die sorgen immer wieder für Ärger. In den letzten Wochen verdichteten zeigten sich dann die Anzeichen, die EVP-Abgeordneten könnten die Fidesz aus ihrer Parteienfamilie ausschließen. So weit wollten sie aber nun erst einmal nicht gehen. Heute wurde bei einer Sitzung beschlossen, die Mitgliedschaft der Fidesz in der EVP vorerst auszusetzen. Peter Kapern berichtet aus Brüssel.
Offen, ehrlich und hart sei die Debatte gewesen, sagte ein sichtlich erleichtert wirkender Manfred Weber nach der dreistündigen Sitzung. Und jetzt sei er froh, so der Spitzenkandidat der EVP, dass er die Akte schließen könne.
You can imagine. I'm happy to close this file.
Wer anschließend Viktor Orban zuhörte, der konnte Zweifel bekommen, ob Weber die Akte wirklich schließen kann. Keinesfalls werde er seine Politik ändern, so der ungarische Regierungschef. Und eine Kampagne gegen Jean-Claude Juncker, den Präsidenten der EU-Kommission, die habe es in Ungarn nie gegeben, beteuerte Orban im Pressesaal des Europaparlaments zur Erheiterung der Journalisten.
We never had any campaign against Juncker. I have my own opinion. I have my own opinion on him, but what we have in Hungary is an information campaign about the future intentions of the European Union.
Er habe zwar so seine eigene Meinung über Juncker, aber alles, was es in Ungarn gegeben habe, sei eine Informationskampagne über die Zukunftsabsichten der Europäischen Union. Diese Informationskampagne, die mit von der EU-Kommission widerlegten Behauptungen und einer Bildsprache antisemitischer Hetzblätter unterstellte, die EU wolle eine Massenimmigration nach Ungarn durchsetzen. Diese Informationskampagne hatte das ganze Drama um den Ausschluss von Fidesz in Bewegung gesetzt. 13 kleinere Mitgliedsparteien der EVP hatten den Rauswurf von Orban und seiner Fidesz-Partei verlangt. In einer Art Pendeldiplomatie hatte Manfred Weber versucht, Orban zur Umkehr zu bewegen, mit sehr überschaubarem Erfolg allerdings, sodass Weber den Rauswurf Orbans nur abwenden konnte, indem er eine Suspendierung der Fidesz-Partei vorschlug. Auf absehbare Zeit müssen die ungarischen Konservativen auf die mit der EVP-Mitgliedschaft verbundenen Rechte nun verzichten.
Practically that means
Fidesz kann keine Kandidaten für freie Posten bei der EVP vorschlagen. Sie kann an Abstimmungen nicht mehr teilnehmen und ihre Vertreter dürfen nicht einmal mehr bei Sitzungen dabei sein. Auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich in der Sitzung hinter diesen Vorschlag Webers gestellt. In der Lesart des Viktor Orban klang das kurz drauf aber ganz anders. Einseitig werde die Fidesz freiwillig auf ihre Rechte aus der Mitgliedschaft verzichten, damit man nun geschlossen in den Europawahlkampf gegen die Linke in der EU ziehen könne. Und das, was nach der Wahl entschieden werden müsse, das sei der wahre Hintergrund für die Attacken des linken Flügels der EVP auf seine Fidesz-Partei. Jeder weiß doch, dass hinter dieser ganzen Diskussion eine offene Frage steht, nämlich, welche Koalition strebt die EVP nach der Wahl an? Soll sie sich nach links wenden, zu den Liberalen oder Grünen oder wem auch immer, oder soll sie Partner auf der rechten Seite suchen? Er jedenfalls sei voller Respekt für Matteo Salvini, den italienischen Innenminister von der nationalistischen Lega-Partei. An den EVP-internen Strategiedebatten wird Orban aber erstmal nicht mehr teilnehmen. Stattdessen soll der Fidesz von einem Dreiergremium unter die Lupe genommen werden. Herman van Rompuy, der ehemalige EU-Ratspräsident, Hans-Gerd Pöttering, Ex-Parlamentspräsident und der frühere österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel sollen prüfen, ob Fidesz rechtsstaatliche Prinzipien achtet. Und das Untersuchungsergebnis entscheidet dann über das weitere Vorgehen. Ein Parteiausschluss sei also noch nicht vom Tisch, so Weber.
The exclusion of Fidesz is not off the table, it is on the table.
Wie lange die Untersuchung samt Suspendierung dauern soll, das sagte Weber nicht. Auf jeden Fall bis nach der Europawahl. Und vielleicht erledigt sich das Problem dann ja ganz von selbst, wenn sich Orban nach der Wahl seinem Freund Matteo Salvini im Europaparlament anschließen sollte.
Jó döntést hozott, mert tudjuk továbbra is támogatni Weber urat, aki a mi Spitzenkandidatunk.
Jetzt aber, so Orban, werde er erst einmal Manfred Weber als Spitzenkandidaten unterstützen.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel und ich konnte vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter darüber sprechen. Er ist ehemaliger Direktor der Akademie für politische Bildung in Tutzing und Mitglied der CSU. Ich habe ihn zuerst gefragt, ob ein Rauswurf von Fidesz aus der EVP konsequenter gewesen wäre.
Im Grunde ist das ein verkappter Rauswurf, aber ein endgültiger wäre sinnvoller gewesen, weil nicht zu sehen ist, wie Orban seine demokratiefeindlichen Presserechts- und pressefreiheitsfeindlichen, rechtsstaatsfeindlichen Positionen, auch die antisemitischen Tendenzen in seinem Staat bekämpfen will. Was er bisher gesagt hat, sind eigentlich alles oberflächliche Einlenkungsversuche. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rat der Weisen, der da eingesetzt werden soll, letztendlich am Ende Orbán bescheinigt, der ja auch gesagt hat, er will sich gar nicht ändern, dass er ihm bescheinigt, dass er auf Richtlinien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sich verständigt hat.
Warum ist die EVP dann nicht heute schon so weit gegangen?
Ja, weil sie sicher einen Eklat vermeiden wollte und weil sie gewisserweise den Wahlkampf nicht belasten wollte, weil sie ja doch versucht hat, die Einheit der konservativen Positionen in Europa taktisch zumindest zu erhalten. Aber im Grunde sieht man ja auch an den Reaktionen schon, dass die anderen Lager ihr vorwerfen, genau diese Konsequenz nicht aufgebracht zu haben. Aber der entscheidende Punkt ist wohl der, dass man versuchen will, die ungarischen Stimmen auch noch für die Europawahl zu mobilisieren, wie immer zweischneidig diese Absicht sich auswirken wird.
Man muss sich auch fragen, was diese Suspendierung jetzt tatsächlich bringt. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die hat gesagt, der Schritt heute, der gebe ihr der Fidesz jetzt die Chance, die Zweifel an der Partei und ihren Werten auszuräumen. Ist das naiv?
Es ist taktisch und taktisch ist manchmal eine Mischung von Naivität und Weisheit. Nur wenn man sich die politische Entwicklung der letzten Jahre angeguckt hat und die Konsequenz, mit der in Ungarn und auch in anderen Teilen Osteuropas ja die demokratischen Grundregeln in Zweifel gezogen werden, wie man im Grunde die Position bezieht, die antipluralistisch ist, nämlich ich habe mit meiner Position und mit meiner Wertorientierung recht und alle anderen haben sich dem unterzuordnen oder sie werden sozusagen aus dem politischen Wettbewerb nahezu ausgeschlossen oder zumindest behindert, dann muss man sagen, ist dies eine Position, die mit den europäischen Grundnormen nichts zu tun hat und die auch so konsequent durchgehalten worden ist, dass man sich diese taktische Position, ob naiv oder weise, eigentlich nicht hätte antun sollen.
Sie haben das schon erklärt, das ist eben schwierig für EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, weil er nach der Europawahl EU-Kommissionschef werden will und da hätte er die Stimmen der Fidesz-Abgeordneten, könnte er ganz gut gebrauchen. Er versucht jetzt also bis zum Schluss zu schlichten, aber dieser Schlingerkurs, kann ihm der nicht auch schaden?
Ja, er hat ja vorher schon drei Bedingungen, die relativ weich gewesen sind, formuliert. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, Positionen, die jetzt sozusagen vorläufig suspendiert worden sind und nicht endgültig bereinigt, die regen natürlich in Europa andere politische Kräfte auf. Und die EVP wird nie in der Lage sein, den Kommissionspräsidenten alleine zu bestimmen, wenn überhaupt die Regierungschefs, die vertraglich eigentlich zuständig sind, das Parlament wieder so gewähren lassen wie beim letzten Mal. Aber die EVP braucht Koalitionspartner und sie wird sich schwer tun, die Sozialisten, die im Übrigen ihr Problem mit den korruptionsanfälligen Sozialdemokraten in Rumänien haben, sie wird Schwierigkeiten haben, die Sozialisten auf ihre Seite zu bringen. Sie wird die Liberalen eher abschrecken. Sie wird auch die Grünen eher abschrecken. Sie wird also in dem Becken, in dem sie liberaldemokratisch fischen muss, um Mehrheiten für ihren Kandidaten zu finden, mit dieser Position wahrscheinlich nicht sehr vorteilhaft aufgestellt sein.
Aber wie glaubhaft kann denn Herr Weber sein, mit seinem Kurs auf der einen Seite so etwas wie Härte zu versuchen, Orbán und der Fidesz gegenüber? Auf der anderen Seite wissen wir seit Jahren, dass die CSU ganz besonders enge Beziehungen mit Orbán hat. War das ein Fehler?
Ich glaube, dass es ein Fehler gewesen ist und dass manche in der CSU die Positionen in Ungarn nicht ernst genommen haben. Dass sie auf der anderen Seite traditionelle Verbindungen, die übrigens bis in das Jahr 1956 zurückgehen, als beim Aufstand der Ungarn gegen die Russen durch eine starke Fluchtwelle nach Bayern sich ergossen hat, dass sie das ernster genommen hat als die aktuelle Analyse. Und ich glaube, wenn jemand in Deutschland den Ungarn hätte die gelbe Karte zeigen können, dann wären das die Bayern als allererste gewesen. Aber sie haben es nicht getan und sie haben sich speziell in der Flüchtlingspolitik sehr stark mit ihm in eine Koalition begeben, wobei sie nicht realisiert haben, dass die humanitären Positionen in dieser Frage zwischen ihnen und Orbán durchaus verschiedenartig sind.
Schlussendlich, Herr Oberreuter, nach der Wahl und mit etwas Abstand, glauben Sie, es wird zum Ausschluss der Fidesz kommen?
Also wenn man die Dinge zum Nennwert nimmt und wenn der Rat der Weisen nicht irgendein manipuliertes Papier vorlegt, dann kann man sich nicht vorstellen, dass eine christliche, liberal-konservative Europäische Volkspartei sich gemein macht mit einer Organisation, die sich einer illiberalen Demokratie verpflichtet weiß. Und insofern halte ich diese Frage für ziemlich offen, beziehungsweise ich glaube, die Kooperation wird man nicht versetzen können.
Sagt der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gerne.
Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD hatte es schon vor langem angekündigt, in Zukunft wird weniger Geld zu verteilen sein. Die Steuereinnahmen sprudeln nicht mehr ganz so üppig wie zuvor. Im Haushalt 2020, den das Kabinett heute verabschiedet hat, hat das vor allem Entwicklungshilfeminister Gerd Müller von der CSU mit seinem Ressort zu spüren bekommen. Er hat sich darüber auch schon bei seinem Kabinettskollegen Scholz beschwert. Volker Findhammer hat weitere Einzelheiten.
Mehrfach wird Finanzminister Olaf Scholz danach gefragt, ob er die umstrittene Ausgabenplanung für die Entwicklungshilfepolitik und die Verteidigungsausgaben vor dem Hintergrund der Nichteinhaltung etwa der NATO-Kriterien oder des Unmuts der US-Regierung zu rechtfertigen weiß. Und mehrfach betont Olaf Scholz im Laufe der Pressekonferenz:
Wir werden eine erhebliche Steigerung der Verteidigungsausgaben sehen. Das ist eine Trendwende. Und ich bin ganz froh, dass ich als ein sozialdemokratischer Finanzminister dazu beitragen kann, dass die Bundeswehr die notwendige Unterstützung bekommt, die sie braucht.
Und das gelte auch in der Entwicklungshilfepolitik, wo der zuständige Minister Gerd Müller im Kabinett seinen Protest zu Protokoll gab, dass der Finanzplanung zufolge der Etat seines Ministeriums im Jahr 2020 auf dem Niveau von 2019 eingefroren werden soll. Diese Einwände weist der Finanzminister jedoch zurück.
Wir haben eine Steigerung gegenüber der Finanzplanung. Das ist immer das Kriterium. Und diese Steigerung ist eben über 2 Milliarden Euro. Und das kann man genau vergleichen.
Denn Deutschland sei damit der zweitgrößte internationale Geldgeber in der Entwicklungspolitik. Für den Finanzminister sind die Eckpunkte für den Haushalt ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Regierungskoalition aufgrund der nach wie vor guten wirtschaftlichen Lage mehrere Erfolgskriterien auf einmal erfüllen kann. Zum einen sollen auch die kommenden Jahre ohne neue Schulden gestaltet werden können und zum anderen gelinge trotz dieser Vorgabe der finanzielle Aufwuchs in vielen Bereichen und das ganz besonders bei den geplanten Investitionen. Keine Bundesregierung habe zuvor so viel Geld dafür mobilisiert.
Wir investieren Rekordbeträge in unsere Zukunfts- und Innovationsfähigkeit und stellen damit die Weichen für ein sehr, sehr langfristiges Wachstum. Ganz genau 39,6 Milliarden stehen mit den Eckwerten jedes Jahr für Investitionen bereit, insbesondere für die Infrastruktur, für Bildung, Wohnungsbau, Forschung und Entwicklung.
Allein gerade im Forschungsetat beklagt Bildungsministerin Anja Karliczek deutliche Etatkürzungen bis zum Jahr 2023. Auch sie hatte im Kabinett ihr Unverständnis über die Planungen deutlich gemacht und fordert eine andere Prioritätensetzung ein. Dagegen kündigte Finanzminister Olaf Scholz heute an, dass er gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil ein Konzept zur Finanzierung der Grundrente vorlegen werde. Bis zu 8 Milliarden Euro soll Heils Modell ohne Bedürftigkeitsprüfung kosten, was von der Union bislang abgelehnt wird. Scholz betonte:
Die Grundrente kann funktionieren und ist auch machbar. Und das muss man dann auch sagen, weil das dann, glaube ich, die letzten Skeptiker des Vorschlages auch überzeugen wird.
Der Finanzminister ließ sich also bei der heutigen Präsentation der Eckpunkte des Haushalts von den Kritikern nicht irritieren. Die Regierung setze die richtigen Prioritäten für den sozialen Zusammenhalt und ein modernes Land. Falsch, heißt es da seitens der Opposition.
Uns stört vor allen Dingen die fehlende Prioritätensetzung in diesem Haushalt. Also klare Zukunftsthemen, die hier nicht angegangen werden,
sagte die Fraktionsvorsitzende der AfD Alice Weidel im Sender NTV. Und auch Dietmar Bartsch von den Linken spricht angesichts des bevorstehenden Brexits und der Konjunktureintrübung vom fehlenden Mut der Koalition.
Wir haben die Probleme, die anstehen in der Weltwirtschaft. Gerade dann ist es notwendig, das sagt Ihnen jeder Ökonom, jetzt zu investieren. Und das wird mit diesem Haushalt nicht gemacht. Das ist ein klassischer Haushalt der Verwaltung.
Bis Ende Juni bleibt jetzt noch Zeit für mögliche Änderungen. Erst dann soll der konkrete Haushaltsentwurf für das kommende Jahr im Kabinett verabschiedet werden.
Aus Berlin der Bericht von Volker Findhammer. 23.29 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk und wir haben jetzt an dieser Stelle Kurzmeldungen dieses Tages. Der Bayer-Konzern muss mit seiner US-Tochter Monsanto in den USA einen juristischen Rückschlag einstecken. Das glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel Roundup, das Monsanto herstellt, hat laut einer Jury zur Krebserkrankung eines Klägers beigetragen. Nicole Markwald.
Der 70-Jährige aus der kalifornischen Kleinstadt Santa Rosa hatte 25 Jahre lang das Herbizid auf seinem Grundstück verwendet. Bei ihm wurde eine Krebserkrankung des Lymphgewebes festgestellt. Nun beginnt die zweite Phase des Prozesses. Die zu klärenden Fragen: Kannte Monsanto die Risiken und hat das Unternehmen diese bewusst verheimlicht? Wenn ja, könnte der Hersteller für die Erkrankung des Klägers verantwortlich gemacht werden. Bereits vor 7 Monaten hatte eine Jury in einem anderen Prozess Monsanto zur Zahlung von Schadensersatz in Millionenhöhe verurteilt. Bayer ist gegen das Urteil in die Berufung gegangen. Insgesamt sind mehr als 9.300 Klagen von Krebskranken gegen Monsanto bei US-Gerichten eingegangen. Experten sind uneinig, ob Glyphosat tatsächlich Krebs verursachen kann.
Der Bundestag hat heute den Weg freigemacht für eine neue deutsch-französische Parlamentsversammlung. Klaus Remme.
Mit 509 gegen 111 Stimmen wurde das Abkommen bei 21 Enthaltungen heute mit deutlicher Mehrheit angenommen. Parallel zum Aachener Vertrag zwischen den Regierungen wollen die beiden Parlamente ihre Zusammenarbeit vertiefen. Herzstück des Abkommens, so erläuterte der CDU-Abgeordnete Andreas Jung in der Debatte, ist die Gründung einer gemeinsamen parlamentarischen Versammlung.
Eine Versammlung bestehend aus 50 Mitgliedern des Deutschen Bundestages und 50 Mitgliedern der Assemblée, die gemeinsam beraten, die gemeinsam diskutieren, die gemeinsam Impulse geben.
Norbert Kleinwächter von der AfD entgegnete:
Wollen wir das? Will das der Bürger, den wir hier zu vertreten haben? Findet ihr es gut, dass wir Millionen Euro für diese Zusammenarbeit ausgeben werden, während er in Mülleimern nach Pfandflaschen sucht?
Auch die Linksfraktion argumentierte gegen das Abkommen und begründete dies mit Fehlern der Großen Koalition, etwa einem vermeintlichen Akzent auf Aufrüstung im Aachener Vertrag. Anders die Fraktionen von Union, SPD, Grünen und FDP. Franziska Brandner von den Grünen feierte das Abkommen als wichtigen Schritt. Jetzt komme es darauf an, dass man gemeinsam über die schwierigen Fragen ins Gespräch komme. Mindestens zweimal im Jahr soll die Versammlung öffentlich tagen, abwechselnd in Deutschland und Frankreich. Die Abgeordneten sind für die Überwachung der Umsetzung und Evaluierung der beiden Freundschaftsverträge von 1963 und 2019 zuständig. Die Versammlung begleitet die Entwicklung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und macht Vorschläge zur Konvergenz des deutschen und französischen Rechts, etwa in der Besteuerung.
Im Fall des italienischen Rettungsschiffs Di Giotti muss sich Italiens Innenminister Salvini nicht vor Gericht verantworten. Der italienische Senat hat einen Prozess wegen Freiheitsberaubung gegen den Chef der rechten Lega abgelehnt. Jörg Seiselberg.
Die Staatsanwaltschaft in Catania wollte ein Verfahren gegen den Lega-Politiker einleiten, unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch. Anders war die Weigerung des Innenministers im vergangenen Sommer, Flüchtlinge vom Schiff Di Giotti an Land zu lassen. In seiner Rede heute im Senat hat Salvini sein Verhalten verteidigt. Das Nein, Flüchtlinge aufzunehmen, sei nicht seine persönliche Entscheidung, sondern eine politische Festlegung der gesamten Regierung gewesen. Gleichzeitig verteidigte Salvini seine harte Linie in der Flüchtlingspolitik. Sie würde weniger Überfahrten über das Mittelmeer, weniger Ankünfte und weniger Tote bedeuten. Salvini ging auch auf den aktuellen Fall des Rettungsschiffes Mare Jonio ein, das gestern nach zwischenzeitlichem Widerstand des Innenministers 49 Flüchtlinge nach Lampedusa gebracht hat. Die Hilfsorganisation, so Salvinis Vorwurf, habe die Menschen nicht in den nächsten sicheren Hafen in Libyen, sondern quer über das Mittelmeer nach Italien gebracht. Die Staatsanwaltschaft Agrigent ermittelt nun wegen des Verdachts auf Förderung illegaler Einwanderung und hat dazu heute die ersten Besatzungsmitglieder vernommen.
Die Leitzinsen in den USA werden nicht weiter erhöht, hat die US-Notenbank entschieden. Martin Ganselmeier.
Die US-Notenbank lässt die Leitzinsen unverändert, in der Spanne von 2,25 bis 2,5%. Und, was die Märkte freuen wird, entgegen der Ankündigung im vergangenen Dezember, als die Federal Reserve noch 2 Leitzinserhöhungen für 2019 ankündigte, wird es auch im Laufe dieses Jahres keine weiteren Leitzinserhöhungen mehr geben. Erst 2020 könnte eine weitere Erhöhung folgen. Bis dahin bleibt die US-Notenbank bei ihrem neuen Kurs der Geduld, beobachten und abwarten, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Zur Begründung verwies die US-Notenbank auf ein sich leicht abschwächendes Wirtschaftswachstum in den USA. Für dieses Jahr wird ein Wachstum in Höhe von 2,1% erwartet, etwas niedriger als bisher vorhergesagt. Hinzu kämen allerdings weltweite Risiken, wie die Handelskonflikte oder ein ungeordneter Brexit. Dagegen sei der Arbeitsmarkt in den USA weiter solide und die Arbeitslosenquote niedrig. Auch die Inflationsrate bleibe aufgrund niedriger Energiepreise nahe der Zielmarke von 2%.
Und den Tag an der Börse in Frankfurt fasst Klaus-Rainer Jackisch zusammen.
Die Übernahme des amerikanischen Agrarunternehmens Monsanto wird für den Bayer-Konzern immer mehr zu einer Belastung, denn erneut gab es eine juristische Schlappe. Ein US-Gericht befand, ein von Monsanto vertriebenes Unkrautvernichtungsmittel mit dem Wirkstoff Glyphosat sei maßgeblich verantwortlich für die Krebserkrankung eines 70-jährigen Klägers. Er hatte das Mittel 25 Jahre lang auf seinem Anwesen in Kalifornien eingesetzt. Nun drohen hohe Schadenersatzansprüche. Das Urteil ist von großer Bedeutung, denn es könnte richtungsweisend für die rund 11.000 Klagen gegen die Bayer-Tochter in den USA sein und damit eine Kostenlawine auslösen. Aus diesem Grund brach die Aktie ein und verbuchte zum Schluss ein Minus von fast 10%. Seit der Übernahme von Monsanto hat der Kurs von Bayer rund 40% eingebüßt. Das Unternehmen zeigte sich enttäuscht und verwies auf Studien, nach denen glyphosathaltige Herbizide nicht krebserregend seien. Deutliche Verluste auch bei der BMW-Aktie. Nachdem der Münchner Automobilhersteller bereits vergangene Woche einen Gewinneinbruch von rund 17% meldete, legt er jetzt ein massives Sparprogramm auf. Stellen sollen aber nicht gestrichen werden. Anleger zeigten sich überrascht, der Kurs rutschte um rund 5% ab. Starke Verluste auch am gesamten Frankfurter Aktienmarkt. Konjunktur- und Brexit-Sorgen sowie Rückschläge in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China ließen den deutschen Aktienindex um über 1,5% einknicken. Er schloss mit 11.603 Punkten, 184 weniger als gestern.
Die EU-Wettbewerbshüter haben zum dritten Mal eine Milliardenstrafe gegen Google verhängt. Astrid Korall berichtet.
Schon länger beobachtet die EU-Kommission ganz genau, was der Internetriese Google so treibt. Und deshalb war es heute auch nicht das erste Mal, dass EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager eine Strafe gegen das Unternehmen verkündete. Diesmal waren es 1,49 Milliarden Euro wegen der Verletzung des Wettbewerbsrechts.
Today the Commission has decided to fine Google 1.49 billion euros. For breaking EU antitrust rules.
In diesem Fall hat die EU-Kommission einen speziellen Werbedienst von Google im Blick. Dieser vermittelt und verkauft unter anderem Werbung an andere Internetseiten. Darunter auch von Suchmaschinen, also von direkten Konkurrenten von Google, wie zum Beispiel Yahoo. Allerdings habe der Konzern, so Vestager, bei der Vermittlung von Suchanzeigen illegale Praktiken angewandt, um seine dominante Marktposition zu festigen.
Google has engaged in illegal practices when it comes to their search advertising brokering, in order to cement its dominant market position.
Mit strengen Klauseln in Verträgen mit Internetportalen habe das Unternehmen mehr als 10 Jahre dafür gesorgt, dass seine Konkurrenten keine Werbeanzeigen auf den Ergebnisseiten der Google-Suchmaschine platzieren konnten. Erst 2016, nach ersten Einwänden der Kommission, hob Google die Einschränkungen auf. Es habe nur einen Grund für den Konzern gegeben, diese Klauseln in seine Verträge aufzunehmen, so Vestager, nämlich Konkurrenten vom Markt fernzuhalten.
There was no reason for Google to include these restrictive clauses in their contracts, except to keep rivals out of the market.
Dadurch hätten Internetseiten und Werbekunden weniger Auswahl gehabt, die Preise seien höher gewesen und dies habe möglicherweise Folgen für die Verbraucher gehabt. Jeder, der von Googles Geschäftsgebaren betroffen sei, könne von nationalen Gerichten auf Entschädigung klagen. Bereits vor 2 Jahren hatte die EU-Kommission dem Unternehmen eine Strafe von 2,4 Milliarden Euro aufgebrummt. Damals ging es um einen Preisvergleichsdienst. 2018 verhängte Brüssel eine Strafe von 4,3 Milliarden Euro wegen unerlaubter Methoden rund um das Betriebssystem Android, womit sich die Gesamtstrafen der EU nun auf mehr als 8 Milliarden Euro belaufen. Ein Manager von Google erklärte heute, man sei auf die Einwände der Kommission eingegangen und habe bereits viele Produktänderungen vorgenommen. Darauf ging auch die EU-Kommissarin Vestager ein. Sie sagte aber auch, dass es weiterhin Beschwerden von Konkurrenten in anderen Bereichen gebe. Auch das prüfe die Kommission. Weitere Strafen für Google sind in der Zukunft also nicht ausgeschlossen.
Der Bericht von Astrid Korall. Als die schlimmsten Gräueltaten in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelten die des Bosnienkriegs von 1992 bis 1995. Etwa 100.000 Menschen wurden damals getötet. Das Massaker von Srebrenica mit 8.000 Toten steht bis heute für das Versagen der internationalen Gemeinschaft in dem damaligen Schrecken. Als politisch Hauptverantwortlicher für das Massaker gilt der ehemalige Präsident der bosnischen Serben, Radovan Karadzic. Das UN-Berufungsgericht in Den Haag hat ihn jetzt zu lebenslanger Haft verurteilt. Ludger Kacmirzak berichtet.
Ein letztes Mal folgte Radovan Karadzic dem Aufruf des Gerichts, sich von seinem Platz zu erheben. Der ehemalige Präsident der Serbenrepublik in Bosnien nahm seine Brille vom Kopf, verschränkte die Arme und vernahm scheinbar ungerührt das Urteil der zweiten und damit letzten Instanz. Die Berufungskammer, so Richter Warn Jönsson, hebe die 40-jährige Haftstrafe auf und verhängt eine lebenslange Haftstrafe. Bei den Worten des Richters bricht auf der Zuschauertribüne des Gerichts großer Jubel aus. Überlebende der Kriegsgräuel und Hinterbliebene der Opfer reagieren geradezu erlöst. Nach fast 10 Prozessjahren, so eine der Mütter von Srebrenica, erfahren wir Gerechtigkeit. Bei der Festlegung des Strafmaßes beriefen sich die Richter der Berufungskammer auf prominente Fälle aus der Vergangenheit, bei denen bosnisch-serbische Generäle und Offiziere bereits zu lebenslanger Haft verurteilt worden waren. Die Inkongruenz zwischen der Schwere der Straftaten und der 40-jährigen Haftstrafe wird ersichtlich, wenn wir dieses Strafmaß vergleichen mit den lebenslangen Haftstrafen für Tolimir, Beada, Popovic und Galic, die allenfalls einen Bruchteil der Verbrechen zu verantworten haben, deren Karadzic sich schuldig gemacht hat. Um doch noch freigesprochen zu werden, hatten Karadzic und seine Anwälte fast 50 Einwände gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebracht. Vor allem Verfahrensfehler hatte die Verteidigung moniert. Fast alle Argumente wies das Gericht zurück. Der ehemalige bosnische Serbenführer ist damit ein rechtskräftig verurteilter Kriegsverbrecher, der, so Richter Jönsson, sich des Mordes sowie der Verfolgung und Vertreibung bosnischer Muslime schuldig gemacht habe. Er sei verantwortlich für die fast 3,5-jährige Belagerung von Sarajevo und für das Massaker von Srebrenica. Die Beweise seien überzeugend, urteilte Jönsson, um dann aus einem Schreiben Karadzic an die Truppen vor Ort zu zitieren. Darin habe er seinen Einheiten befohlen, Zitat, eine unerträgliche Situation totaler Unsicherheit zu schaffen, ohne Hoffnung auf Rettung oder Überleben für die Einwohner von Srebrenica und Sepa. Ende des Zitats. In erster Instanz war auch der damalige Militärchef der bosnisch-serbischen Truppen Ratko Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Hier steht die Entscheidung der Berufungskammer noch aus. In welchem europäischen Land der 73-jährige Karadzic seine Strafe verbüßen wird, ist noch unklar. In Den Haag kann die Akte Karadzic jedenfalls geschlossen werden.
Ludger Kacmirzak berichtete aus Den Haag. Fast eine Woche ist vergangen, seit Zyklon Idai in drei Ländern des südlichen Afrikas gewütet hat. Bilanzen gibt es noch lange nicht. Die Hilfsmaßnahmen werden durch zerstörte Infrastruktur ausgebremst. Die Katastrophe ist offensichtlich. Am schlimmsten ist Mosambik betroffen. Jana Gent berichtet.
Schon beim ersten Tageslicht sind die Militärhubschrauber gestartet. Nach und nach sammeln sie Verletzte ein und Menschen, die schon seit 6 Tagen auf Rettung warten. Auf Bäumen, auf Hausdächern. Auf Hügeln, die zu Inseln geworden sind, harren sie aus. Allein gestern wurden 167 Menschen nach Beira gebracht. Das Krankenhaus ist teilweise zerstört und völlig überlastet, weil so viele Menschen dort sind. Das ist aber nicht alles, sagt Jens Wiendal Pedersen von Ärzte ohne Grenzen. Das Krankenhaus von Beira hat schon mehr als 1.000 Verletzte behandelt. Die Hauptsorge ist aber, dass sich wegen all der Überflutungen jetzt Krankheiten ausbreiten. Eine zentrale Sorge ist auch, dass es keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt. Das Schlimmste haben wir noch gar nicht gesehen. Immerhin funktioniert der Flughafen in Beira. Aber es gibt keinen Strom in der Stadt. Das Telefonnetz funktioniert schlecht und Benzin wird knapp. Doch klar ist schon jetzt, die Stadt und die Infrastruktur werden fast komplett wieder aufgebaut werden müssen. Denn Beira ist ein Trümmerfeld, sagt dieser Bewohner. Die Mehrheit der Häuser ist eingestürzt. 95-97% davon waren instabile Häuser, die mit unsicheren Materialien gebaut worden waren. Mosambik gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und ist auf jede Hilfe angewiesen. Die kommt inzwischen von mehreren Seiten, aber nur sehr spärlich, weil es nicht genug Helikopter gibt. Denn überhaupt zu den Menschen zu gelangen, die Hilfe brauchen, ist wegen der zerstörten Straßen und Brücken fast unmöglich. Im Nachbarland Simbabwe organisieren die Menschen die Hilfe in improvisierten Zentren. Immer mehr Wasser fließt ab und Hilfsgüter können auf den Weg gebracht werden. Lkw fahren so weit sie können, Dann werden die Pakete auf Köpfe und Schultern geladen. Zu Fuß gelangen Lebensmittel und Zelte zu den Menschen. Trauer ist jetzt Alltag, denn auch Beerdigungen sind dort an der Tagesordnung. Maria Dube hat gerade ihren Vater beigesetzt. Vom Berg kam eine Schlammlawine runter. Mein Vater ist davon erdrückt worden. Wir konnten nur unsere Mutter retten. Das tut so weh. Meine Mutter hat keinen Partner mehr. Auch die Armee fliegt Hilfslieferungen aus und holt Verletzte ab. Aber die Helikopter fliegen erst seit gestern. Joe Mitzvitsiva ist Armeegeneral und leitet einen Einsatz in der betroffenen Gegend in der Nähe der Stadt Chimanimani. Er klingt betroffen. Die Stärke des Zyklons war unvorstellbar. Größte Herausforderung für uns war das Wetter. Wenn wir früher hätten fliegen können, wäre es weit besser gewesen. Simbabwe und auch Malawi gehen davon aus, dass die Opferzahlen noch steigen werden. Von den Folgen des Zyklons, das schätzen Hilfsorganisationen, sind insgesamt hunderttausende Menschen betroffen, vielleicht sogar mehr als 1 Million.
Jana Gent berichtete. Am vergangenen Freitag hat der Bundestag mehrheitlich für einen Antrag von Union und SPD gestimmt. Demnach werden Menschen mit Behinderung und Betreuung in allen Angelegenheiten sowie psychisch kranke Menschen im Maßregelvollzug künftig nicht mehr von Wahlen ausgeschlossen. Diese beiden Gruppen dürfen also ab dem 1. Juli an Bundestags- und Europawahlen teilnehmen. Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass ihr bisheriger Wahlausschluss verfassungswidrig ist. FDP, Grüne und Linke wollen aber, dass zumindest Menschen mit Behinderungen schon an der anstehenden Europawahl Ende Mai teilnehmen dürfen. Deshalb wollen sie eine einstweilige Anordnung beantragen. Ihre Initiative haben sie heute angekündigt. Christoph Schäfer berichtet aus Berlin.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Oppositionsparteien Grüne, FDP und die Linke an einem Strang ziehen. Parlamentarischer Alltag sei es aber nicht, sagte der Rechtspolitiker Stefan Thomae von der FDP.
Die Große Koalition zwingt uns geradezu dazu, denn was hier geschieht, grenzt an Missachtung des Gerichtes, grenzt an Arbeitsverweigerung der Koalition.
Der Grund des Unmuts, mehr als 80.000 Menschen mit Behinderungen sollen bei der kommenden Europawahl im Mai nicht teilnehmen dürfen, obwohl das Bundesverfassungsgericht in einem Parallelfall an sich verlangt hat. Geschäftsführerin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann.
Klar ist, dass Menschen, die bisher von Bundestagswahlen und Europawahlen ausgeschlossen sind, nicht nur bei der nächsten Bundestagswahl, sondern auch bei der Europawahl wählen können sollen und dass dieser Wahlrechtsausschluss diskriminierend und nicht verfassungsgemäß ist. Und deshalb rufen wir gemeinsam das Bundesverfassungsgericht an.
Und deshalb haben sie eine einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts beantragt. Schon am vergangenen Freitag hat der Bundestag über die Frage debattiert. Mit den Stimmen von Union und SPD hatte das der Bundestag beschlossen. In Zukunft dürfen auch behinderte Menschen, die in allen Angelegenheiten betreut werden, wählen und gewählt werden. Dass der derzeitige Wahlausschluss von Menschen, die unter Vollbetreuung stehen, verfassungswidrig ist, das hat das Bundesverfassungsgericht am 29. Januar entschieden und klargestellt, der Wahlausschluss muss geändert werden. Allerdings, der Antrag der Regierungsfraktionen sieht vor, dass die Reformen am Bundeswahl- und Europawahlrecht erst zum 1. Juli in Kraft treten und damit zu spät für die Europawahl Ende Mai. Ulla Schmidt, SPD-Abgeordnete und frühere Gesundheitsministerin, verteidigt den Antrag ihrer Partei mit der Union. Die Wahlrechtsänderung zur Europawahl wäre mit Blick auf das passive Wahlrecht, also das Recht, gewählt zu werden, nicht mehr rechtzeitig umzusetzen.
Das ist zu kurz und könnte überhaupt nicht mehr verwirklicht werden, wenn einer der Betroffenen gesagt hätte, ich möchte das passive Wahlrecht wahrnehmen. Das ist das Problem.
Die Koalition beruft sich dabei auf die Venedig-Kommission des Europarates. So argumentiert auch Ansgar Heverling, Justiziar und Abgeordneter der Unionsfraktion. Demnach sollen Wahlrechtsänderungen frühestens ein Jahr vor einer Wahl umgesetzt werden, sonst könnte es zu einer Verzerrung kommen. Die Zeit ist knapp. Die Antragsteller aus der Opposition glauben aber trotzdem, dass die Verfassungsrichter rechtzeitig über den Eilantrag entscheiden werden, zumindest bis Mitte April, denn dann müssen die Wählerverzeichnisse zur Europawahl stehen.
Mit einem Festakt ist heute Abend die Leipziger Buchmesse feierlich eröffnet worden. Die Messe beflügle das Geschäft mit dem Konsumgut Buch sowie die Wertschätzung für das Kulturgut Buch. Das sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU bei der Zeremonie im Leipziger Gewandhaus. Für uns vor Ort ist mein Kollege Jan Drees. Herr Drees, wie steht es denn um die Buchbranche?
Um die Buchbranche steht es eigentlich gut. Das Buch ist immer noch eines der wichtigsten Kulturträger. Das wird auch immer wieder betont. Gleichzeitig hat die Branche Probleme. Seitdem der Zwischenbuchhändler KNV vor wenigen Wochen Insolvenz angemeldet hat, liegen nicht bezahlte Bücher dort. Und es gibt kleinere Verlage, die wirklich um ihr Überleben bangen. Heute, an diesem Mittwoch, hat der in Leipzig ansässige kleine Verlag Woland und Quist einen Beitrag in seinem Hausblog veröffentlicht und gesagt, 65.000 Euro, die jetzt fehlen, die ihnen aus dem Weihnachtsgeschäft unter anderem zustehen würden, das sind für sie bereits ungefähr 3 Jahresgehälter. Und sie überlegen, sollen wir weitermachen oder nicht? Im Blog erklären Sie, warum Sie dennoch weitermachen. Aber man wird jetzt sehen, wie diese Probleme, vor denen die Branche steht, möglicherweise aufgefangen werden durch den gerade neu gegründeten Verlagspreis, den Professor Monika Grütters, die Staatsministerin für Kultur und Medien, heute auch noch mal bekräftigt und vorgestellt hat.
Und Höhepunkt des Festaktes, das war ja die Verleihung des Leipziger Buchpreises an die russisch-amerikanische Journalistin Mascha Gessen. Wer ist sie?
Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung geht an eine der wichtigsten LGBT-Aktivistinnen Russlands, Mascha Gessen, 1967 geboren, hat unter anderem eine wirklich bemerkenswerte Biografie über den Mathematiker Grigori Perelman veröffentlicht. Und sie ist ausgezeichnet worden für ihr Buch Die Zukunft ist Geschichte. Ihr ist irgendwann klar geworden, dass das Erbe des Totalitarismus in Russland nach wie vor wirkt. Und sie sagte heute bei ihrer Rede, es sei eine Herausforderung, geradezu ein Arbeitsauftrag für Schriftsteller, Aktivisten und Politiker. Können wir Geschichten über die Zukunft erzählen? Können wir sie vorstellbar machen? Können wir uns ansprechende Versionen davon erträumen? Mit anderen Worten, können wir sie so gestalten, dass die Zukunft und nicht Geschichte ist? Und damit ist sie eine überaus würdige Preisträgerin in diesem Jahr 2019.
Dann schauen wir noch zum Schluss auf das Gastland. Das ist in diesem Jahr Tschechien. Wie macht sich das bemerkbar auf der Messe?
Es macht sich zunächst im Buchhandel bemerkbar. Es sind 70 Neuübersetzungen zu diesem Messehöhepunkt in Auftrag gegeben worden. Man kann sie lesen. Alles steht natürlich im Zeichen Tschechiens. Das merkte man vorhin schon bei der Eröffnung. Komponisten wie Janáček, Smetana, Dvořák wurden vom Gewandhausorchester gespielt. Der Kulturminister der Tschechischen Republik, Antonín Staněk, hat gesprochen. Und Tschechien ist selbstverständlich sehr präsent, weil Leipzig ohnehin eher die östliche Buchmesse ist. Anders als Frankfurt, die Weltbuchmesse, orientiert sich Leipzig eher zum Osten hin. Und damit passt Tschechien wunderbar als Gastland natürlich zu dieser Leipziger Buchmesse.
Die Leipziger Buchmesse wurde heute Abend eröffnet. Informationen waren das von Jan Drees. Und jetzt hat mein Kollege Dietmar Reiche die Presseschau von morgen.
Die Europäische Volkspartei hat am Abend die Suspendierung der ungarischen Regierungspartei Fidesz beschlossen. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Endlich haben Europas Christdemokraten dem Schmuddelkind in ihren Reihen die rote Karte gezeigt. Es ist vollkommen richtig, dass die EVP-Fraktion im EU-Parlament die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei des ungarischen Premiers Orbán auf Eis gelegt hat. Ähnlich argumentiert die Rheinische Post aus Düsseldorf. Der Spitzenkandidat der EVP bei den Europawahlen, der deutsche CSU-Politiker Weber, hat zu lange gezaudert. Er hat gehofft, dass er Orbán noch einhegen kann. Das war ein Fehler. Inzwischen ist die Causa Orbán zu einer Belastung für seinen Wahlkampf geworden. Weber will nächster Kommissionspräsident werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, die Ungarn haben ihre Parteifreunde durch die demokratieaushöhlenden Gesetzesvorhaben bis zum Äußersten gereizt. Viel zu lange sind sie damit durchgekommen. Themenwechsel. Das Bundeskabinett hat heute den Haushaltsplan für 2020 von Finanzminister Scholz gebilligt. Angesichts der schwächelnden Konjunktur drängt die Frankfurter Rundschau zu einem Kurswechsel. Genau das wäre der Zeitpunkt, um über massive Investitionen in marode Schienen und Schulen, in digitale Netze und eben auch in den sozialen Zusammenhalt zu reden. Es ist eine traurige Pointe, dass derselbe Olaf Scholz auf dem Höhepunkt der Finanzkrise die Notwendigkeit staatlichen Handelns erkannt zu haben schien. Damals kurbelte die Große Koalition die Konjunktur wieder an. Die westfälischen Nachrichten aus Münster kommentieren: Der Union spahnt langsam, wie aus der schwarzen Null flugs eine rote Null werden könnte. Profilierungssehnsüchte und Wahlkampfübungen überschatten die üblichen Hahnenkämpfe um die Verteilung der Haushaltsmittel. Manches gerät dabei unter die Räder. Länder und Kommunen bangen um die Zuschüsse für die Flüchtlingskosten und die Wirtschaft ruft nach Investitionen. In Zeiten des Abschwungs sollte ein Finanzminister jetzt die Milliarden klug einsetzen. Zum Schluss in die USA. Dort hat ein Gericht geurteilt, dass das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat von der Bayer-Tochter Monsanto eine Mitschuld an der Krebserkrankung eines Klägers trägt. Der Kölner Stadtanzeiger hält fest: Glyphosat hat sich für Bayer von einer großen wirtschaftlichen Chance zu einer riesigen Gefahr gewandelt. Anleger reagieren toxisch auf jede noch so kleine negative Verlautbarung rund um das Pflanzengift. In den USA warten weiterhin 11.200 Kläger auf ihren Prozess. Alleine diese gewaltige Zahl lässt keinen anderen Schluss zu, als dass Bayer noch viele Rückschläge erleiden wird. Die Badische Zeitung aus Freiburg resümiert: Das eigentliche Problem bei Glyphosat sind nicht Kursverluste von Bayer und auch nicht Krebserkrankungen, so schrecklich sie für die Betroffenen sind, sondern die Wirkung des Pflanzengifts in der Natur. Die ist nämlich verheerend. Glyphosat tötet konsequent alles Pflanzliche, was mit dem Mittel besprüht wird. Es ist höchste Zeit, die Zulassung des Mittels aufzuheben und umweltverträglichere Alternativen einzusetzen.
Die Presseschau von morgen war das. Vielen Dank, Dietmar Reiche. Und damit geht die Sendung Das war der Tag zu Ende. Ab 5.05 Uhr bringen unsere Kollegen von den Informationen am Morgen Sie wieder auf den aktuellen Stand, unter anderem mit einem Interview mit Sir Peter Torrey, ehemaliger Botschafter Großbritanniens in Berlin. Am Mikrofon dieser Sendung war Christiane Kess. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.